Herzlich willkommen bei Burn for IT by EX.
Mein Name ist Nicolas Frey und ich habe heute JP dabei. Grüß dich, JP.
Hi Nico, grüß dich.
Bei uns geht es heute um CNCF, quasi die Cloud Native Computing Foundation und was alles damit im Zusammenhang steht. Und vor allem wir haben damit einen Zusammenhang, weil irgendwo hat unsere Reise da ja mal angefangen, oder? Kann man fast sagen.
Ja, tatsächlich. Ich habe heute die Daten wieder aufbereitet. In 2019 hat meine Reise angefangen. Ich glaube, unsere gemeinsame Reise 2021 bei unserem ersten gemeinsamen Workshop, glaube ich.
Ja, genau. Das große Ziel, ich kann mich noch erinnern, nachdem wir beide von Container und Kubernetes angefixt waren, nämlich den CKA zu bestehen. Das war dann, glaube ich, 2021 soweit im Dezember. Und seitdem hat sich einiges getan. Ja, wir haben viele Projekte umgesetzt und da eben auch viele Projekte aus der Cloud Native Computing Foundation genutzt, um eben Lösungen zu bauen. Und jetzt ganz interessant, mein CKA läuft in einem Monat ab. Also es sind wirklich 3 Jahre und damals war er noch 3 Jahre gültig. Was ist eigentlich der CKA? Erklär das mal kurz.
Der CKA ist der Certified Kubernetes Administrator und ist eine Zertifizierung, die auch aus dem CNCF heraus entstanden ist, die einfach dem Inhaber attestiert, dass er im Kubernetes-Administrationsumfeld bestimmte Skills hat, wie zum Beispiel er weiß, wie die API funktioniert, er weiß, wie das Kubernetes vom Grundprinzip her aufgebaut ist, wie es funktioniert, er kann sich mit der CLI gut bewegen, er weiß, wie er Pod-Probleme löst. All das attestiert im Endeffekt der CKA, also ein wichtiger Teil der Cloud Native Computing Foundation auf jeden Fall, also der Zertifizierungsteil.
Ja, super. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was ist genau CNCF, also quasi das Ökosystem? Und du hast gerade schon die Cloud Native Computing Foundation genannt und vielleicht auch die Rolle der Linux Foundation. Gib doch mal so einen kleinen Überblick über die Mission. Was verbirgt sich dahinter?
Das CNCF ist im Dezember 2015 als Projekt von der Linux Foundation gegründet worden. Die Idee dahinter ist einfach, ein Board zu haben, welches sich so ein bisschen um diese rasant entwickelnden Cloud-Technologien und die zunehmende Nutzung von Container-Workloads kümmert. Google hat damals Kubernetes an den Start gebracht und Kubernetes ist das, ich sag mal, das Dachprojekt im CNCF-Ökosystem, welches von Google an die CNCF übergeben wurde, damit eben, ich sag mal, der Anwender Vertrauen auch in die Plattform bekommt. Zu einer Zeit, wo die Container noch nicht diesen Stellenwert hatten, wie sie heute beispielsweise den Stellenwert haben, wo sie frisch, in Anführungszeichen natürlich auch wieder frisch entwickelt wurden, aber einen deutlich größeren Anwendungsbereich gefunden haben, war Google halt einen Schritt weiter, hatte schon einen Orchestrator, der nicht wie Docker Swarm funktioniert hat, sondern ganz, ganz eigen funktioniert hat. Und als Google die Entscheidung getroffen hat, wir wollen, dass der Orchestrator auch weiterentwickelt wird, wir wollen das Ganze community-basiert fördern, wir übergeben das Ganze an die Cloud Native Computing Foundation, ist das Ding erstmal so richtig durch die Decke gegangen. Kubernetes als Grundpfeiler von der Cloud Native Computing Foundation oder ich sag mal als Herzstück dieser Foundation ist der Kern gewesen, um den das ganze Ökosystem nach und nach aufgebaut wurde.
Ja, also quasi so das Herzstück sind Open Source Projekte, die quasi in diesem Ökosystem gedeihen und die Speerspitze war einfach Kubernetes und bildet jetzt das Fundament. Und damit sind wir auch sozusagen in der Cloud Native Welt in Anführungsstrichen groß geworden und haben uns auch an dem Projekt weiterentwickelt und haben jetzt viele weitere Projekte kennengelernt. Aber wir reden jetzt gerade über Projekte und die Projekte durchlaufen auch einen Reifeprozess. Ja, also es gibt unterschiedliche Reifegrade des Projektes. JP, magst du mal kurz die Projektreifegrade vorstellen?
Gerne. Aktuell sprechen wir von ungefähr 50 plus Projekten im CNCF-Ökosystem. Das ist schon eine ganze Anzahl an Projekten, die in diesem Bereich oder die in dieser Organisation gefördert werden. Und die Projekte laufen, wie du es richtig gesagt hast, einen gewissen Reifegrad durch. Also wir fangen an in der Regel mit so einem leicht experimentellen Projekt. Das ist ein Sandbox-Projekt. Das heißt, man bewirbt sich darauf, in die CNCF aufgenommen zu werden. Da gibt's das TOC, da kommen wir aber bestimmt gleich noch dazu. Mhm. Das TOC entscheidet dann, ist das Projekt förderungswürdig, passt es zur Community, passt es zum Setup, was ist die Idee dahinter und hebt es dann nach dem alles geklärt wurde, in die Sandbox-Kategorie rein.
Also so der Einstieg.
Genau, das ist der Einstieg. Es ist experimentell, es wird damit getestet. Es muss noch nicht mal eine Alpha-Version sein, es kann auch noch in der Beta-Version sein, aber es wird halt an die Community übergeben.
Ja, und eben die Projekte leben ja von der Community und darum ist auch da das Ziel, erstmal Community aufzubauen und Tests zu fahren. Geht jetzt gar nicht so um das Technische, also schon, aber es geht darum zu wachsen. Ich meine, viele Leute sind da unentgeltlich dabei und die muss man erstmal anfeuern, oder so.
Absolut. Es steht und fällt mit der Community und das ist meiner Ansicht nach auch eine der wichtigsten Eigenschaften der CNCF. Wenn man jetzt die Sandboxing-Phase überstanden hat, also das Projekt hat einen regen Zuspruch, es wird von vielen Leuten getestet, es wird in Development-Umgebungen implementiert, man kriegt Hands-on, dann wächst nach und nach natürlich die Community. Wenn die Community wächst, dann kann das Projekt auch relativ schnell zum Inkubator steigen, also einen gewissen Reifegrad entwickeln. Und wenn es diesen Reifegrad hat, dann wird es auch in die nächsthöhere Kategorie in der CNCF gehoben. Das ist dann die Incubating-Kategorie. Das heißt, es ist eine Marktreife nachgewiesen und das Projekt kann auch in Produktionsumgebungen genutzt werden.
Das Interessante ist auch, dass wirklich nachgewiesen werden muss, dass erste Unternehmen auch das produktiv nutzen. Also es reicht nicht, man könnte es nutzen, sondern es muss auch irgendwie eine Marktdurchdringung finden. Interessant.
Ja, auf jeden Fall. Spannend an der Thematik ist, wie du sagtest, nicht jedes Projekt kriegt die Marktreife auch, ja. Und Marktreife bedeutet wirklich, es muss getestet werden. Die Community muss aktiv dieses Produkt im Einsatz haben, damit Feedback reinkommt und auch evaluiert werden kann, ist das Produkt denn marktreif oder nicht? Nur weil 2-3 Unternehmen vielleicht das Produkt einsetzen oder das Projekt nutzen und das Projekt in bestimmten Bereichen einsetzen, bedeutet das nicht gleich, okay, der Reifegrad ist erreicht, wir heben das in die Incubating-Kategorie auf. Wenn wir an dem Punkt sind und das Produkt nachhaltig weiterentwickelt wird und wir auch feststellen, okay, immer mehr und mehr Unternehmen finden das Produkt richtig klasse, contributen in das Projekt rein, die Community wächst weiter, das Produkt wird öfter in Produktion auch integriert, dann kann man darüber sprechen, ob irgendwann der Status erreicht ist, dass das Produkt halt wirklich eine etablierte Technologie ist, also graduated ist. Und das sind so Projekte wie der Cert Manager, wie Prometheus, wie OpenTelemetry. Das sind alles wirklich ganz, ganz spannende Projekte im Cloud Native Computing Foundation Universum, die aber diesen Weg auch bestritten haben von Sandbox-Projekten, das heißt, man kann sich vorstellen wie so ein Batch, hey, ich bin jetzt auch dabei, testet mich mal, guckt mal, gebt mir Feedback, ich möchte bitte wachsen, ich möchte mit euch wachsen, bis hin zu Graduated State, wo wirklich etablierte Technologie-Stacks dann integriert werden können.
Also Sandbox, Incubating und zum Schluss Graduated und da gibt's auch eine tolle Landschaft auf der offiziellen Seite, wo man wunderbar sieht, welches Projekt sich wo befindet und auch in welcher Domäne das Projekt spielt. Also das hat mich damals auch fasziniert, diese interaktive Klickkarte. Also kann man sich ja mal ansehen, werden wir auf jeden Fall rein verlinken. Schön, jetzt hast du von einem TOC gesprochen, das Technical Oversight Committee. Was hat das jetzt damit auf sich?
Wir haben eben über Kubernetes als Herzstück von der CNCF gesprochen, als Enabler für die ganzen weiteren tollen, spannenden Projekte, die im Ökosystem mit nach und nach dazugekommen sind. Das TOC ist das Herzstück des Herzstücks prinzipiell und kümmert sich darum, dass eben Projekte geonboardet werden. Es kümmert sich um die Bewertung der Projekte. Wie sind die Resonanzen? Kann ich ein Projekt von Sandbox in Incubating beispielsweise heben? Wie funktioniert die Community? All das sind Kerneigenschaften des TOCs und darum kümmert sich das Ganze.
Ja, ganz interessant. Nicht nur ja die technische Betrachtung ist wichtig, sondern auch die finanzielle Betrachtung, weil die CNCF lebt natürlich von Gebühren. Also die Mitglieder zahlen Gebühren, je nach Unternehmensgröße, je nach Anzahl der Mitarbeiter werden da gewisse Beträge pro Jahr in die CNCF eingezahlt. Und da gibt's auch noch ein Governing Board, das quasi auch über die Gebühren entscheidet und regelmäßige Abstimmungen trifft. Das ist alles auch Open Source. Also man kann diese Abstimmungen und die Meeting Minutes nachverfolgen. Ich habe da mal reingeklickt, sehe, es sind 3 bis 5 dieser Abstimmungen ungefähr pro Jahr und dann wird halt über Gebühren abgestimmt. Ich habe gesehen, da wurden die Gebühren für die großen Unternehmen erhöht und für die kleinen sind sie gleich geblieben. Also irgendwie wird sich da Gedanken gemacht und das sind auch alles, was Rang und Namen hat aus den üblichen verdächtigen Unternehmen, Google etc. Die sind damit dabei und entscheiden natürlich auch, was passiert. Und man kann jetzt auch vielleicht dazu sagen, nicht alle Projekte sind hier rein Open Source oder verändern sich mit der Zeit. Ja, also manchmal adaptiert auch ein Unternehmen die Open Source Technologie und macht das halt kommerziell. Da gibt's ja die üblichen Distributionen für Kubernetes, wie zum Beispiel Tanzu, Red Hat OpenShift. Aber da gibt's, ich glaube, für Kubernetes mittlerweile über 150 oder 100. Weißt du das, Chippy?
Die genaue Anzahl kenne ich nicht, aber es ist schon wirklich viel.
Genau, also je nachdem. Also es ist ganz interessant, vielleicht auch zum Schluss kommen wir nochmal auf Argo. Da gibt's auch was ganz Besonderes zur aktuellen KubeCon. Aber das heben wir jetzt noch ein bisschen auf. Jetzt gehen wir erst nochmal auf den nächsten Schritt, nämlich wir haben uns überlegt, was könnten denn für interessante Produkte sein oder Projekte, die daraus gerade entstehen und für 2025 so einen besonderen Charakter haben. Ganz oben bei uns eigentlich Kubernetes weiterhin, oder?
Das glaube ich auch. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Kubernetes in den nächsten Monaten und Jahren hinweg noch eine viel, viel stärkere Rolle spielen wird. Wenn wir uns die Trends auch von der KubeCon angucken, zum einen Kubernetes nicht mehr nur als reinen Orchestrator für Container-Workloads zu sehen, sondern auch als Multiplattform, wie beispielsweise eine Plattform für Container-Workloads und auch virtuelle Maschinen. Da ist das Projekt KubeWirt ein total spannender Ansatz. Dann wird Kubernetes so schnell nicht an Einfluss verlieren. Schauen wir uns die ganzen Themen rund um AI und Machine Learning an. Irgendwo müssen die ganzen Modelle auch laufen und von diesen Skaleneffekten profitieren, die sie dann eben auch schnell machen, die die Informationen schneller vorantreiben oder schneller bekommen. Auch das wird meiner Ansicht nach zukünftig noch stärker in Kubernetes laufen. Wenn ich mir Red Hat als Beispiel anschaue, die ihre OpenShift AI 2.15 Plattform präsentiert haben auf der KubeCon, das alles läuft auf Grundlage von Kubernetes und ich bin fest davon überzeugt, dass Kubernetes noch einen größeren Stellenwert in Zukunft für uns auf jeden Fall spielen wird.
Ja, eben. So Integrationen ins Kubernetes-Ökosystem wie Serverless, Workloads und eben Multicluster wird immer wichtiger für Unternehmen, egal ob jetzt Hybrid- oder Multicloud-Strategie.
Finde ich auch ein spannender Ansatz. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe oder mit wem ich drüber gesprochen habe. Es ging so ein bisschen um die Thematik. Naja, wir haben Kubernetes oder Container-Workloads entwickelt, um Monolithen nach und nach aufzulösen, um die Starrhaftigkeit, die ein Monolith durchaus mitbringen kann. Ja, nicht jeder Monolith ist natürlich auch irgendwie negativ zu betrachten, aber diese Starrhaftigkeit aufzulösen, dafür wurden Container nach und nach mehr und mehr in Fokus gerückt. Und diese Container sind irgendwann so vielfältig geworden oder in so hoher Zahl da gewesen, dass man gesagt hat, okay, jetzt können wir nicht irgendwie einen Docker-Host bauen, wo wir 2 bis 32 Container laufen lassen haben, sondern wir brauchen vielleicht noch Skaleneffekte, wir brauchen vielleicht Self-Healing, wir brauchen irgendwas, was dieses Konstrukt orchestrieren kann. So ist Kubernetes dann mit auf die Bildfläche gekommen oder damals Mesos oder Docker Swarm. Und daraus resultierte dann auf einmal das Thema, okay, jetzt haben wir unser Kubernetes. Wie skalieren wir jetzt dieses Kubernetes, was ja, wenn man es vielleicht runterbrechen mag, die Grundplatte für meine Container-Workloads ist? Habe ich jetzt ein Kubernetes, wo all meine Workloads drauflaufen oder sind es mehrere Kubernetes, auf denen meine Workloads aufgeteilt werden? Habe ich meinen Monitoring-Stack auf meiner Produktivumgebung laufen oder gibt es andere Möglichkeiten? Und so wird wahrscheinlich der Faktor, dass mehrere Cluster parallel zueinander betrieben werden, anstatt ein großes Cluster eine Rolle spielen in Zukunft.
Ja, absolut. Auf dem Platz 2 ist bei uns Wasm wieder gelandet und eine gewisse Art von Wasm.
Wasm Edge, die Runtime am Edge.
Genau. Wir hatten letztens eine Wasm-Folge, deswegen musste ich jetzt ein bisschen lachen. Und JP, sag noch mal 1-2 Worte dazu. Was macht das Ding so besonders?
Was das Ding besonders macht, ist die Leichtigkeit tatsächlich und der geringe Overhead. Ein Container hat im Vergleich zu einer VM deutlich weniger Overhead, wie wir wissen. Der Container hat aber im Vergleich zu Wasm deutlich mehr Overhead. Und Wasm ist Wasm Edge oder Wasi. Hört euch gerne die Folge an und vor allen Dingen gebt Feedback. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ja, wir sprechen über die Cloud Native Computing Foundation, die community-basiert ist und die Community sollte auf jeden Fall immer einen Teil dazu beitragen. Deshalb gebt Feedback, kleiner Tipp von mir. es könnte tatsächlich ein Trend sein, bestimmte Workloads umzuziehen von einer klassischen Container-Runtime hin zu Wasm Edge beispielsweise. Es gibt Bestrebungen, es gibt auch die eine oder andere Variante, ein KI-Modell sowie Llama auf seinem Rechner laufen zu lassen mit Wasm Edge und mit Wasi dann hinten dran. Ich denke, dass das ein Trend für die Zukunft sein kann. Noch steckt er, finde ich, ein bisschen in den Kinderschuhen oder aus meiner Erfahrung heraus ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber das ist auf jeden Fall zu betrachten für die Zukunft.
Ja, super, vielen Dank. Und auf Platz 3, da waren wir uns dann auch einig, der Zert-Manager, auch aus aktuellem Anlass, weil der bei der aktuellen KubeCon jetzt den Graduated-Status erreicht hat, sozusagen seine Graduation hinter sich hat und somit die Produktionsreife nachgewiesen hat, eben die starke Governance, Sicherheitsaudits und eben die Dokumentation und Best Practices sind da sowas von am Start. Und der Cert-Manager automatisiert eben Zertifikatserstellung in alle möglichen Richtungen mit allen möglichen Standards, was für die heutige sichere Infrastruktur und Automatisierung nicht mehr wegzudenken ist. Und ich hatte den auch schon in so vielen Projekten und ich weiß auch, du hast damit auch schon gearbeitet. Daher vielleicht sagst du noch mal kurz, was hat das für dich für einen Stellenwert?
Also erstmal, was ich festgestellt habe, auch auf den Container Days dieses Jahr, die ja auch so aus meiner Sicht einen ganz, ganz großen Mehrwert in das Ökosystem reinbringen. Es dreht sich alles um Security. Security ist allgegenwärtig. Wie sichere ich meine Container-Workloads ab? Wie autorisiere ich meine User, die auf die Workloads draufgehen? Wie kann ich Vulnerabilities schneller erkennen? Wie kann ich die Sicherheitslücken, die aufkommen, schneller patchen? All das sind ganz, ganz wichtige Faktoren meiner Ansicht nach wahrscheinlich der letzten Jahre. Und da spielt natürlich der Cert Manager eine ganz wichtige Rolle, weil er diese Grundverfügbarkeit in den Services untereinander einfach gewährleistet durch die Zertifikate, die er ausstellt und durch die Authorities, die dann mit integriert werden können.
Genau. Also das waren unsere drei Projekte. Mal schauen, wie gut und sehr sie sich entwickeln. Jetzt gucken wir mal. Wir hatten noch auf unserer Agenda, wir wollten noch ein bisschen über die Cloud Native Adoption sprechen. Also quasi, wie sieht der typische Weg des Unternehmens aus, das von der traditionellen Struktur kommt? Also traditionelle IT-Struktur und sich dann Richtung Cloud-Native entwickeln möchte. Tepi, wo würdest du anfangen? Was ist so dein Weg, den du gesehen hast?
Ich finde die Kategorien, die die CNCF mitgibt mit Sandbox, Incubating und Graduated, sind ganz, ja, ich sage mal, ganz wichtige Grundfaktoren auf dem Weg hin zu einer Entscheidung, was möchte ich oder welche Cloud-Native-Technologien möchte ich im Unternehmen einsetzen? Es kommt natürlich immer drauf an, was für einen Hintergrund meine Mitarbeiter haben. Sind das jetzt klassische Windows-Administratoren? Sind das Linux-Administratoren? Und wie viele habe ich davon? Ja. Aber wenn ich einen cloud-nativen Wege einschreiten möchte, dann ist es auf jeden Fall wichtig, sich an bestimmte Regeln meiner Ansicht nach zu halten. Und das ist in Produktion ein Sandbox-Projekt zu integrieren, halte ich für riskant. Mitunter aber auch mutig. Das könnte auch ein Early Adopter sein, aber ich würde schon eher auf mindestens Incubating, eher Graduated Systeme setzen und würde schon drauf gucken, welche Projekte für mich auch sinnvoll integrierbar sind. Nicht jedes Projekt ist gleich nutzbar für die Leute, die ich im Hintergrund habe.
Ja, also einmal das richtige Tooling und zu schauen, dass man einen gewissen Reifegrad hat hier Richtung eher graduated und entsprechende Dokumentation und Best Practices sind vorhanden, aber auch letztendlich ein Aufbau von einer DevOps-Kultur würde ich jetzt noch hinzufügen in den Mix, dass man sagt, man hat jetzt nicht nur die Tools, sondern arbeitet auch irgendwie anders und versucht auch Ziele zu verfolgen, die dementsprechend. Also wenn ich jetzt auch nur wieder eine monolithische Struktur aufbaue und nicht Richtung einer gewissen Velocity gehe, dass ich halt auch viel Fehler machen kann und viel Deployments automatisieren kann, dann macht das ja vielleicht auch keinen Sinn, oder? Also man muss sich da ja schon auch kulturell weiterentwickeln.
Ja, denke ich auch. Aber man sollte sich doch nicht zurückschrecken lassen, weil ehrlich, jeder Schritt ist ein Schritt in eine Richtung. Und übrigens ein tolles Zitat, jeder Schritt ist ein Schritt in eine Richtung. Nein, ich glaube, man sollte mutig sein, man sollte auch klein anfangen können, man muss nicht immer groß denken. Niemand fängt sofort an zu laufen, wenn er nicht vorher gerobbt hat. Ja, es gibt Kinder, die natürlich schneller anfangen zu laufen oder die gar nicht krabbeln und direkt laufen wollen. Aber sinnvoll ist, klein anzufangen, fangt an mit Containertechnologien, arbeitet mit ganz einfachen Tools, mit einem Docker-Host als Beispiel, sammelt eure Erfahrung und baut daraufhin auf. Ich habe als kleines Kind super gerne Lego gebaut. Und warum ich das gemacht habe? Ich habe Sachen gebaut, um sie kaputt zu machen, um sie wieder aufzubauen, um sie kaputt zu machen, um sie wieder aufzubauen. Diese Fehlerkultur, die du gerade angesprochen hast, ist in meinen Augen unfassbar wichtig. Wir müssen in der Lage sein, Fehler zu machen, diese Fehler analysieren zu können und daraus unsere, ich sag mal, Lessons learned oder unsere Konsequenzen rauszuziehen, dass wir das nächste Mal nicht machen. Und da bieten einfach Workloads, die wir schnell und einfach deployen können, unfassbar viel Potenzial.
Ja, und letztendlich auch, um die Mitarbeiter mit der Technik vertraut zu machen, kommen wir wieder zu Trainings und Zertifizierungen. Also auch das ist da wieder essentiell, um eben das Unternehmen auch zu einem gewissen Reifegrad zu bekommen. Und wenn wir da jetzt mal gucken Richtung Trainings, da bist du ja auch ein Verfechter von Code Cloud. Und Code Cloud ist ja letztendlich die Säule, um Cloud-Native-Trainings zu fahren.
Ob es die Säule ist, da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Ich habe meine Cloud-Native-Journey begonnen durch einen Video auf Udemy. Und derjenige, der das Video gemacht hat, hat dann eine eigene Plattform aufgebaut mit dem Ziel, cloud-native Technologien einfach zu erklären, mit Hands-on-Trainings, mit Videos, mit Fragen und allem drum und dran und die Leute auf ihrem Weg dahin zu begleiten. Und das ist dann Code Cloud gewesen. Und ich habe damit super gute Erfahrungen gemacht, gerade in meinem Zertifizierungspfad. Und ich finde, das ist halt eine ganz, ganz wichtige Thematik, die die CNCF auch abdeckt, nämlich Zertifizierung. Der ganze Stack, das ganze Ökosystem, was die CNCF anbietet, kann man dann auch nachweisen durch, wie wir es eingangs erwähnt haben, einen CKA oder einen CKD. Das sind einfach dann Zertifizierungen, die auf bestimmte Teilbereiche dieses Ökosystems zielen, wie den Administrator oder den Developer.
Ja, oder einen CBA oder einen KCI oder einen CNPE. Es kommen ständig neue dazu. Das waren jetzt ein kleiner Ausschnitt aus diesem Jahr, die neuen Zertifizierungen, die während des Events KubeCon announced wurden. Also da gibt's jede Menge. Und für jeden Bereich, auch die Bereiche erweitern sich, gibt's da was Passendes. Das heißt, die CNCF bietet auch Trainings an, bietet Zertifizierungen an. Aber manchmal braucht man vielleicht auch Code Cloud, um noch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Also schaut's euch einfach mal an, wenn's euch interessiert. Wir können es empfehlen und irgendwann wird man dann Cube-Astronaut oder wie heißt das?
Ja, irgendwann nicht. Der Cube-Astronaut ist eine der höchsten Kubernetes-Zertifizierungen. So viele gibt's, glaube ich, auch nicht auf der Welt. Und es ist schon, die Journey zu machen, das ist schon Hut ab, wer das hinbekommt.
Also der Doktor der CNCF, interessant, cool. Ja, schön. Ausblick und Veranstaltungen hat man noch auf der Agenda. Kann man sich mal anhand einem kleinen Überblick vorstellen, wie das Ganze funktioniert mit den Veranstaltungen? Es gibt immer die KubeCon und CloudNativeCon. Die gibt's jedes Jahr auf fast jedem Kontinent. Ich glaube, Nordamerika, ja. Europa und Asien.
Ja.
Ich habe mal geguckt, 2025 ist sie bei uns in UK und 2026 in Dänemark.
Ja.
Dann gibt's immer noch Kubernetes Community Days,
ja.
Die sind auch jährlich auch über Kontinente verteilt. Also da gibt's unterschiedliche Formate und da kann man extrem davon profitieren, am Zahn der Zeit zu bleiben. Ich weiß nicht, hast du es dieses Jahr ein bisschen verfolgt?
Ich habe dieses Jahr nicht die Möglichkeit gehabt, das live zu verfolgen. Das einzige Event, was ich im Rahmen im Endeffekt noch mir anschauen konnte, waren die Container Days in Hamburg. Auch ein Community-Event und einfach in meiner Agenda auf jeden Fall immer dabei.
Ja, gut, ich habe jetzt ein bisschen die Cloud-Native-Con bzw. KubeCon in North America dieses Jahr verfolgt. Ich glaube, die ist jetzt vor ein paar Tagen erst geendet, war in Salt Lake City, Utah.
Ja.
Und da bin ich auf was Cooles gestoßen. Also einmal natürlich das Motto, ja, es geht halt um Scalability, Effizienz und Security. Mhm. Also genau das Thema, auch Cert Manager ist da in den Graduation-Status gekommen. Und dann bin ich noch drauf gestoßen, dass während des Events eine coole Dokumentation released wurde, die heißt Inside Argo, Automating the Future. Da geht es nämlich quasi drum, also es ist eine sehr interessante Dokumentation darüber, wie quasi die Journey bei Argo ausgesehen hat. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht teasern, weil die Doku muss man einfach selber angucken. Die gibt's auf YouTube. Wir verlinken die rein. Und ich kann nur sagen, wer im Cloud-Native-Universum unterwegs ist, der kriegt Gänsehaut. Einfach coole Story. Was verbindet dich mit Argo? Sag du doch was.
Ach, was verbindet mich mit Argo?
Oder was ist es?
Argo ist eines der spannendsten Projekte im Cloud-Native-Universum aus meiner Sicht, wenn es darum geht, Deployments zu automatisieren. Ich nutze Argo als CI/CD-Tool. Ich arbeite ganz viel mit der Kombination aus GitOps und Argo, also Git Actions und Argo, und habe im Endeffekt meine Base-Deployments über Ansible. Das heißt, ich rolle mein Kubernetes über Ansible aus und alles, was im Kubernetes dann deployed werden muss, sowas wie der Cert Manager, die Konfiguration dafür, mein Cilium-Stack, den ich dann betreibe mit Hubble beispielsweise, das lasse ich alles über mein CD-Tool ausrollen, und das ist in meinen Augen Argo.
Also Argo, der Schlüssel zum Deployment sozusagen, um die Sachen auch auf die Infrastruktur zu bekommen.
Ja, Argo füllt mein Cluster mit Leben, kann man sagen.
Genau. Also, dann haben wir Unterkante bis Oberkante und alles rund um CNCF heute gehabt. An der Stelle sage ich, wenn euch die Folge gefallen hat, liked uns und teilt sie vor allem und gebt uns Feedback, weil so können wir uns verbessern und freuen uns natürlich drauf, neue interessante Themen zu beleuchten. Wir sagen an der Stelle herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.